Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Wir haben die Folge 82 mit dem Titel Alarm im Brutgebiet. Denn genau das passiert bei uns gerade tagtäglich. Ein Alarm jagt den Nächsten. Und es ist mal Zeit, wieder mal reinzugehen in dieses Thema und sich mit verschiedenen Vogelalarmen zu beschäftigen. Denn ich stelle immer wieder fest, dass es selbst Menschen, die achtsam gegenüber den Vogelgeräuschen sind und sich damit beschäftigen, immer wieder schwerfällt, diese Alarme überhaupt wahrzunehmen, sobald der Fokus nicht explizit und ausschließlich auf die Vogelsprache gerichtet ist oder auf Vogelverhalten oder auf die Anwesenheit der Vögel und was machen mit der Frage, was machen die gerade, wie geht's denen gerade. Sobald Menschen in irgendeiner Art und Weise abgelenkt sind, also ihr Fokus auf etwas anderes gerichtet, sei es ein zwischenmenschliches Gespräch, eine Aktivität, die wir machen müssen, Küche sauber machen, Holz hacken etc. pp., rutschen diese Hilfeschreie der Vögel uns durch die Wahrnehmung. Und das Ambivalente daran ist natürlich, wir wollen jetzt nicht ausschließlich Sympathien für diese Singvögel ausdrücken, obwohl die natürlich absolut überwiegt und großartig ist. Denn die Jagenden da draußen, ja, sei es der Marder, sei es der Waldkauz, der Turmfalke, der Habicht, der Sperber, die Nesträuber, deren Artenliste nochmal gigantisch lang ist, die ja alle involviert sind und alle zu tun haben. Ja, also einer dieser Nesträuber, der brütet gerade bei uns hinterm Backhaus, das wir abgesperrt haben, damit sie und er da möglichst ihre Ruhe haben und fünf ihrer Küken groß kriegen, obwohl eins, muss ich sagen, wird ganz schön schwach. Die haben auf jeden Fall auch unsere Sympathien und es ist unabhängig von der Empathie, die entsteht, wenn wir sozusagen in diese Lautausdrücke hineinfühlen, wenn die Vögel in Not sind, wenn es ihnen ans Leder, hätte ich fast gesagt, wenn es ihnen an die Feder geht oder jemand ihnen auf den Pelz rückt, sei es in Nestnähe oder sei es das Leben des Altvogels bedroht ist. Also die Not, die in dem Augenblick existiert, ist inzwischen jetzt für meine Ohren fast schwer nicht wahrzunehmen und sich dann noch zu konzentrieren, kann zu einer großen Herausforderung sein, während wir ja auch arbeiten auf diesem Zinken, also wir als Mentoren dort, um den Menschen was beizubringen. Und wir hatten diese Situation am letzten Wochenende mit einem Ankunftstag von unserer Gruppe Weiterbildung Spuren lesen, wo es um die Fährten und Trittsiegel, Gangarten und Zeichen der hauptsächlich der Säugetiere geht und wir Vogelsprache eher so sekundär integrieren, so ein bisschen nebenbei und die Aufmerksamkeit auf die Vögel lenken, hilft ungemein, sich auch immer wieder daran zu erinnern, dass es sich lohnt, den Blick zu heben und nicht immer nur auf den Boden zu starren, wenn wir mal Spurenlesen sind. Also die Menschen sind gerade angekommen auf dem Platz und es waren endlich alle da und wir wollten eine kleine Platzführung machen, denn wir hatten ja noch eine lange Vorstellungsrunde und Einführungsrunde vor uns. Aber so ein bisschen Orientierung auf dem Platz ist grundsätzlich gut zum Ankommen. Und schon bevor wir losgehen wollten, ging's los. Und warum heißt der Hotspot Hotspot? Natürlich, weil es da so richtig abgeht, ist der heißeste Platz, heiß im Sinne von höchste Artendichte, meisten Totholz, alte große Bäume, viele Fledermäuse, viele Insekten, viele Brutvögel und natürlich viele Prädatoren verschiedene. Und da war ein anhaltendes Amselgezeter gepaart mit Singdrosselgezeter, gepaart mit harten Pink, 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 Rüb, Rüb, Pink, Pink, Rüb, Rufen der Buchfinken, das Chackern und Schimpfen der Meisen involviert, ein Specht war involviert und dann waren auch die Eichelhäher involviert, die ja genau gegenüber, sozusagen am Rande des Ameisenhügels, brüten und gerade unser Backhaus okkupiert haben, wo wir sonst Pizza machen oder wenn der Ofen, der Backofen nicht benutzt wird, wir da unser Naturmuseum aufbauen, einfach weil das ein überdachter Platz ist und ein schöner Ort, inspirierende Dinge aus der Natur dort zu präsentieren. Der war auch involviert und wir standen dann als gesamte Gruppe vor diesem Hotspot. Man kann teilweise reinschauen, also was wir sehen konnten, waren hektisch hin und her fliegende Vögel. Was wir wahrnehmen konnten, war immer wieder eine Verdichtung der Alarmrufe auf einen bestimmten Punkt. Und nebenbei gab es dann noch eine Orientierungsansage, wo man sich wie bewegen kann auf dem Platz, was das Langhaus ist und das Spitzhaus, wie die Toiletten funktionieren, muss man natürlich genau erklären und die ganze Zeit konstant dieser Alarm. Geplant war für die Runde eine halbe Stunde, sie hat dann doch eine Stunde gedauert und ich musste mich bei meinem Mitstreiter Greg zutiefst entschuldigen, weil es war einfach nicht unsere Schuld, weil Störungen haben Vorrang und wir konnten da natürlich nicht weghören. Sprich, da ich diese Gruppe geleitet hat, ich konnte da nicht weghören, weil es war absolute Not und da waren halt nicht nur eine Vogelart involviert, da waren viele Vogelarten involviert und wir haben letztendlich diesen gesamten Hotspot einmal umrundet. Was wir feststellen konnten, war, dass dieser Alarm eine Größe hatte, die deutlich wahrnehmbar war. Und zwar durch ein Zentrum mit heftigen Warnrufen. Tschak, 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 tschak. Dann gab es immer wieder Momente, wo es so richtig so ein Peak gab. Also es wurde einfach plötzlich ganz schnell und spontan lauter und ging so nach oben die ganze Stimmung. Und dann zog der Alarm relativ schnell in eine immer unterschiedliche Richtung davon oder auch teilweise auf uns zu. Wo für mich relativ schnell klar war, inklusive der immerwährenden Unsicherheit, was ist, wenn ich doch falsch liege, dass sich das um ein Tier handeln muss, was sich ziemlich schnell fortbewegen kann, und zwar nach in der Dimension von oben nach unten, also von Bodennähe hoch in die Baumkronen und von uns weg, also in der Vertikalen. Und da dachte ich schon, okay, es muss sich auf jeden Fall um einen Greifvogel handeln. Und diese Alarme waren die ganze Zeit vergleichbar mit diesem klassischen Begriff, was wir als Bodenalarm bezeichnen. Also tiefe, lokalisierende Rufe. Dieses Duck der Amsel zeigt ganz genau an, ah, hier ist die Gefahr, hier ist die Gefahr, hier ist die Gefahr. Ganz anders als bei diesen großen Luftalarmen, die wir auch sehr häufig gerade erleben, die gepaart sind manchmal mit so einem hohen Zieh. Manchmal ist es auch nur eine unterdrückte Stille, wo der ganze Platz komplett still ist. Und genau damit fing nämlich das ganze Spektakel an, dass als noch nicht alle Teilnehmenden angereist waren, hörten wir genau das und wir haben auch die Ursache gesehen. Es kam ein großer, dicker, plumper Habicht angeflogen. Also es war wahrscheinlich das Weibchen, weil die war massiv und stark und kräftig und groß, gefolgt von einer Schwarm von einer Schar Staren mit einem Star empfangen. Und als dann dieses Spektakel vorüber war, was nur wenige Sekunden gedauert hat, hielt die Stille, die sich ungefähr auf, ich würde mal sagen, so grob bemessenen Radius von 150, 120 Metern bemessen konnte, hielt diese Stille mindestens 2 Minuten an. Es war wirklich lange still zu einer Zeit, wo sonst viel mehr Gesänge zu hören wären und weiter entfernt auch waren. Also das war mit den Leuten, mit denen wir dort standen, war es, als wir dann darauf aufmerksam gemacht haben, mehr als deutlich hörbar. Ganz anders jetzt bei diesem Alarm, weil wir halt in dichtes Gebüsch oder dichtes Kronwerk reinschauten. Außer mal einen kleinen Singvogel, der von A nach B flitzte, hektisch, flügelschlagend, aufgeregte, angespannte Körpersprache. Weiter sahen wir nichts. Ja, dann gab es noch Situationen, wo so wie in einer Rakete, wo ein Vogel von außerhalb reingeschossen kam, auch wieder ein Indiz für lokale Alarme. Also es ist kein Vogeljäger, der sich schnell durch die Luft bewegt, weil vor denen verstecken sich die Vögel, werden still, ducken sich ab, warten ab, halten die Situation aus. Und das Maximale, wenn sie den Feind sehen, ist ein hohes Zieh, das schwer zu lokalisieren ist, weit trägt und damit auch die gesamte Landschaft drumherum warnt. Also wir queren diesen gesamten Hotspot, das ist, würde ich sagen, müssten ungefähr 100 Meter Durchmesser sein, mit wirklich unwegsamen, brombeerigen, voller Totholz liegendem Waldstück, durchsetzt von dichten Eichen, jungen Buchen, morschen, toten Birken, ein paar Pappeln und Ebereschen drin. Ohne wirklich die auslösende Ursache gesehen zu haben. Es blieb bei mir, oder sagen wir mal so, es verdichtete sich so die Annahme, das muss wahrscheinlich der Waldkauz sein. Es muss der Waldkauz sein, der da entweder seinen Tagesruheplatz hat, wach wird, durch seine Körpersprache signalisiert, gleich geht's los auf die Jagd, ich habe auch Jungvögel zu füttern, und alle Vögel drehen völlig am Rad drumherum. Irgendwie so in diese Richtung, habe ich gedacht. Und dann, wenn der Vogel auffliegt und vielleicht auf die auf den nächsten Ast der nächsten großen Eiche fliegt, um sie nochmal das Gefieder ein bisschen zu schütteln und zu sortieren, bevor es dann wirklich losgeht, dann gab es diese kurzen Peaks und eine Bewegung des Alarms. Und irgendwann bist du dann so genervt als Waldkauz, weil um dich herum die Vögel ja nicht nur schreien, sondern auch noch dich anfliegen und dich einfach nerven, dass der Vogel dann irgendwann abstreicht. Und das sind die Momente, wo der Alarm dann wirklich mehrere hundert Meter sich weiter bewegt und dann ganz weit weg zu hören war, währenddessen genau vor uns im Hotspot die Stille wieder wahrnehmbar war. Also eine kurze Stille, nur auf keinen Fall 2 Minuten, eher so eine halbe Minute, 40 Sekunden, und dann begannen die ersten leichten Rufe und dann kam schon der erste Gesang. Meist sind es dann so die mutigen Vögel, entweder eine Kohlmeise oder einen Zilpzalp, aber auch die Mönchsgrasmücke oder andere Grasmücken und die Nachtigall. Diese Vögel, die im dichten Gehäck sitzen, im Schutzraum der Hecke, in die der Waldkauz nur schwerlich rankommt, die dann wieder mit ihrem Gesang ihr Revier markieren und sagen, ja, es ist zwar gefährlich hier, aber es gibt hervorragende Nahrungsgrundlage und guten Schutz, weiterhin mein Lieblingsbrutplatz, und das alles in ihren Gesang reinpacken und virtuos dahin plätschern. Aber bevor Buchfink anfängt, bevor Eichelhäher sich beruhigt und andere Vögel mit einstimmen ins Vogelkonzert, hat es schon eine Weile gedauert. Also ich konnte diesen Alarm, im Gegenteil zu dem ersten, diesen Luftalarm, der Habicht mit dem Starempfang, nicht entschlüsseln. Und 2 Tage später, man muss auch dazu sagen, dass aus den Erfahrungen der Jahre zuvor es auch ganz andere Situationen gab, wo konstant jeden Abend zur gleichen Zeit genau das gleiche Spektakel losging. Und es war in den meisten Fällen der Waldkauz involviert. Und wir haben ihn auch ziemlich häufig gesehen. Nur in diesem Jahr ist es nicht so regelmäßig. Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Abende, da ist es alles tiefenentspannt. Es gibt Abende, da gibt es andere Arten von Aufregung. Und einen dieser Abende, den hatte ich dann 2 Tage später. Und das war wieder so eine Situation. Alle haben sich ja schon 2 Tage intensivst mit der Landschaft vor Ort beschäftigt. Wir haben auch schon über Vogelsprache gesprochen. Wir hatten schon eine kleine Vogelwanderung gemacht. Wie gesagt, hauptsächlich der Fokus lag auf den Spuren, auf den Trittsiegeln, auf den Zeichen, die ja bekanntlich nicht so laut schreien. Und zusätzlich waren alle sehr hungrig am Abend nach einem erschöpfenden und vollen Tag und haben einerseits gegessen, zweitens waren sie in Gespräche vertieft, weil es war jetzt so der 3. Tag, die Gruppe hat sich kennengelernt, man hatte auf jeden Fall genügend Bedarf an Austausch. Und aus Babu, das ist eine unserer großen Eichen, direkt am Platzrand, eine sehr alte, große Eiche, wo viel, viel Leben stattfindet. Und aus dieser Eiche gab es wieder, es fing eigentlich an, meine Aufmerksamkeit zu ziehen mit einem so einem Pieks. Es wurde einmal richtig laut und dann waren lokale Bodenalarme zu hören, nur halt nicht am Fußboden oder am Waldboden, sondern einfach 15 Meter weiter höher, oben. In der Krone würde ich nicht so richtig sagen, weil diese Eiche ist so ausladend und so groß, fast der ganze Baum ist Krone. Also im oberen Bereich dieses Baumes. Und jetzt konnte ich von Weitem, ich stand so 60 Meter weit weg, ziemlich genau in den offenen Teil der großen, dicken, ausladenden Äste sehen und sah wieder diese hektisch hin und her fliegenden Vögel. Der ganz deutlich wahrnehmbare Unterschied war aber die Größe des Alarms. Also dieses Alarmmuster hatte vielleicht so einen Radius von 10, 15, 20 Metern. Also es betraf auf jeden Fall diese gesamte Baumkrone und Stamm und ein bisschen drumherum, aber keine 30 Meter, 40 Meter weit weg von dem Baum fanden Gesänge statt. Und drumherum, die ganze Landschaft war voll mit Amselgesängen, Buchfink schmettert, die Singendrossel stimmt mit ein, der Wendehals quäkt. Also drumherum waren sozusagen Alltagsgeschehnisse am Laufen, so wie wir sie hier fast jeden Abend wahrnehmen, wo es in der Jahreszeit ganz stark um Reviermarkierung geht oder die Jungenaufzucht, denn bei uns gibt es schon so viele Jungvögel, es ist obersüß. Und die müssen gefüttert werden, also sah man aktiv hin und her fliegende Stare, Amseln, die noch auf dem Boden sitzen und picken. Meistens sehen wir Amselmännchen, sind kaum Amselweibchen gerade unterwegs, die sitzen auf den Nestern. Also, ganz anderes Muster. Es war also ähnlich lokal, ähnlich hoch, nur viel kleiner und es hatte nicht diese Bewegungsrichtung von A nach B wie 2 Tage zuvor. Und dann konnte ich ihn sehen und da kratzte, man hat sogar das Geräusch der Krallen gehört, kletterte ein Baummarder oder ein Steinmarder, bin ich ganz sicher. Das konnte ich nicht so gut erkennen, weil am gleichen Abend noch später ein Baummarder gesehen wurde an einem Sitzplatz. Vielleicht war es auch genau der, vielleicht war es auch ein anderer. Kletterte Babu herunter und wahrscheinlich war der da einfach auf Nesterraub. Jungvögel, Eier, also der Marder ist da relativ skrupellos. Und warum sehen wir den Marder gerade am Tag, die ja sonst so heimlich sind und sich hauptsächlich auch nachts bewegen? Weil die natürlich auch irgendwo eine Baumhöhle haben oder auf einem meiner Scheunendachbodenböden in einer Ecke ihre eigenen Jungtiere haben, die kräftig Hunger haben und Nahrung brauchen. Und ich habe noch, als ich den Marder gesehen habe, war der Alarm noch wahrnehmbar, weil es ging dann noch ungefähr, insgesamt ging das ganze Spektakel da so sechs, sieben Minuten, würde ich sagen. Und ich habe laut über den Platz gerufen, Mordalarm! Und keiner ist aufgestanden und gekommen. Ich dachte so, okay, haben die jetzt so fertig gemacht, dass sich keiner bewegt? Aber ich war eigentlich bester Laune. Die haben es irgendwie nicht so richtig ernst genommen oder ich war zu leise mit meinem Ruf. Ich wollte dann auch nicht mega rumbrüllen. Also irgendwie, ich stand letztendlich, wir waren 20 Leute auf dem Platz, ich stand da letztendlich allein. Und der Marder, das war, ich habe ihn nur ganz kurz gesehen, ja, danach verschwand er hinter Büschen, aber der ist runtergeklettert am Stamm und du konntest super gut die Fluchtrichtung des Marders anhand der Alarmrufe bestimmen. Und die Situation war dann keine Minute später wieder absolut normalisiert. Es wurde gesungen, Rotkehlchenfinger zu zwitschern. Die Sumpfmeise, omnipräsent an meinem Platz, der Stieglitz. Also plötzlich war wieder eine Stimmung, als ob nichts gewesen wäre. Ja, also das war der erste Alarm, war sozusagen deutlich sichtbar. Da haben wir sogar erst den Vogel gesehen und dann die Alarme gehört. In der Luft mit einer Nachwirkung, die fast gruselig war. Dann hatten wir eine Aufregung über wirklich eine Stunde ungefähr. Eine heftige Aufregung mit viel Bewegung drin, viel Dynamik drin, großräumig und lokalisierende Alarme. Also die angeben hier, hier, hier. Und dann die Tage später diesen Marder-Alarm, ähnlich wie der davor, nur viel kleiner und ohne Bewegung. Also kleiner von der Räumlichkeit, in der die Vögel dann gewarnt haben. Und mit einem anderen zeitlichen Ablauf. Also kürzere Frequenzen, in denen gewarnt wurde. Und ein schnelleres Wiederherstellen der akustischen Grundstimmung des Platzes, ja. Die uns ja da wieder sehr viel Zeit verbringen, ganz gut im Ohr liegt. Jetzt kommt der Abschlusstag. Ein Tag nach diesem Marder-Alarm. Und es war, ich glaube, es war noch vor der Abschlussrunde. Ich glaube, es war irgendwie am Morgen, Sonntagmorgen oder so. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls ähnliche Situation, nur nicht in Babu, die leicht zugänglich ist, sondern wieder im Hotspot. Also wie am allerersten Tag. Laut und kräftig. Das haben andere auch gehört, aber es hat kein so, ich weiß gar nicht genau, also niemand hat so richtig das so ernst genommen oder wollte jetzt so richtig wissen, was geht denn da jetzt ab, dass es die Person dann bewegt hätte, dazu aufzustehen und irgendwie mitzukommen, weil ich konnte gar nicht anders, ich konnte da nicht sitzen bleiben, ich musste da aufstehen und gucken, was da los, ja. Und wie so oft, also das mache ich häufig, dass dann den Alarm nachgehe und versuche, den richtigen Abstand zu wählen, um noch das Auslösen des Alarmes, also die auslösende Wirkung wirklich zu sehen, um es besser einordnen zu können. Aber bevor ich das gemacht habe, stand ich da und da standen zwei, drei Leute neben mir und da habe ich sehr großspurig und selbstbewusst behauptet, nein, das ist jetzt aber eindeutig. Also das ist jetzt eindeutig ein Marder-Alarm, weil wir hatten ja dieses andere, was wir nicht so ganz klar definieren konnten, wo ich meine Gedanken zu habe, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, ja, dass es sich um da einen jagenden Waldkauz handelt. Das klingt doch jetzt ganz anders. Das klingt ja jetzt viel kleinlokaler. Ja, es klang jetzt im Nachhinein betrachtet schon größer als diese Babu Marder-Geschichte. Und irgendwie dachte ich, ja, ich will jetzt den Marder sehen. Mit dieser Intention bin ich in den Wald, bin dann da reingelaufen. Wir waren am Essen. Ich hatte mein Essen in der Hand, das weiß ich noch. Ich hatte meine Schale mit Essen in der Hand und bin dann in den Wald rein und habe diesen Hotspot so großräumig so ein Viertel umrundet zu einer Stelle, wo ich quasi auf der gegenüberliegenden Seite stehe, im Verhältnis zu der Situation, wo ich den Alarm überhaupt wahrgenommen habe. Also ich stand vorher auf unserem großen Campplatz, konnte in diesen Hotspot, in dieses wunderbare Arrangement von urigen alten Bäumen und dichten Geheck, konnte da gut reinschauen, habe das umlaufen und habe mich auf die andere Seite, auf die hintere Seite gestellt. Und es hat keine Sekunde gedauert. Da kam aus der Mitte heraus ein Waldkauz geflogen und setzte sich so 20 Meter, 25 Meter vor mich auf einen Ast, gefolgt von einer Armada von Singvögeln. Also es waren jetzt grob aus dem Bauch raus geschätzt, es waren 15 mindestens, 20, vielleicht waren es sogar 25. Da waren mehrere Amseln involviert, da waren viele KBVs, kleine braune Vögel, die konnte ich so in der Geschwindigkeit überhaupt nicht erkennen. Alle auf jeden Fall waren extrem aufgeregt. Ihre Körpersprache hat gesagt, sie fühlen sich bedroht und sorgen dafür, dass diese Gefahr jetzt hier verschwindet, damit wieder Ruhe einkehrt. Und der Waldkauz war sichtlich genervt, weil er wurde ja schon eine Weile verfolgt. Das ging ja schon seit ungefähr 10, 12, 13 Minuten. Und plötzlich breitet er seine Flügel aus und hebt ab. Ich hatte das Fernglas an den Augen. Und sehe durchs Fernglas, wie dieser Waldkauz mit seinen riesigen schwarzen Augen und seinem runden Kopf auf mich zufliegt, versucht dann irgendwie so, das war eher reflexmäßig, das Fernglas runterzunehmen, weil ich dachte, oh Gott, der fliegt mir gleich ins Gesicht, so wirkte das. Und dann kam er, ich würde sagen, das waren maximal anderthalb, gefühlt war es so, ich brauche meinen Arm nur ausstrecken und kann diesen Waldkauz greifen, also maximal anderthalb, vielleicht waren es auch zwei Armlängen, aber es war unglaublich nah. Natürlich keinen Flügelschlag gehört mit seinem schönen lautlosen Flug, mit seinen flauschigen Federn. Und gefolgt, das konnte ich dann wiederum richtig gut sehen, gefolgt von wirklich dieser Schar unterschiedlich großer, unterschiedlich gefärbter Vögel, die sicher gegangen sind. Dieser Vogel verlässt jetzt hier unser Brutgebiet. Und ich dachte mir so, ach, alles klar. Ich habe einfach nicht lange genug gewartet. Denn hätte ich das von der anderen Seite wahrgenommen, der Waldkauz wäre abgeflogen, wäre wieder genau das gleiche Muster entstanden, wie an diesem Tag, an dem wir den Hotspot umrundet haben mit der ganzen Gruppe, wo ich mich so schwer nicht konzentrieren konnte, den Menschen eine gute Orientierung auf den Platz zu geben. Also es war ein sehr ähnliches Muster im Nachhinein betrachtet, wie an diesem allerersten Tag. Also ist meine Vermutung, dass wir da diese lokalisierten, mal groß, mal kleinräumigen Alarme es mit Waldkauz und Baum- oder Steinmaler zu tun hatten und bei diesen großen Unterdrückten mit einer großen, fast angstvollen Stille gepaarten Alarmmustersituation vom ersten Tag, die wir in den Wochen davor in ähnlicher oder teilweise abgeschwächter Form auch schon mit entweder anderen Habichten, also wahrscheinlich die gleichen Habichte, aber andere Situation, und Turmfalken und auch Sperrwaschen erlebt haben. Also drei völlig unterschiedliche Muster, die gleichzeitig, also wenn man sie wahrnimmt, sind die völlig unterschiedlich, aber sie überhaupt erstmal wahrzunehmen, scheint eine große Hürde und eine große Schwierigkeit auch zu sein, weil es schon Geduld braucht, gerade in so dichten, belaubten, mit Hecken durchsetzten Landschaften, die Ursache dann visuell wirklich wahrzunehmen und sich sicher zu sein, weil ich kann natürlich viel hören, wenn ich viel höre und genau hinhöre und da stehe und das alles beobachte und mir dann Gedanken mache, okay, was ist der grundlegende Unterschied zwischen Luftalarm und zwischen Bodenalarm? Das eine ist die Gefahr aus der Luft. Die bewegt sich unglaublich schnell. Also macht es Sinn, ganz andere Rufe als lokalisierende Rufe zu verwenden, nämlich Rufe, die genau das Gegenteil davon sind, schwer zu orten. Oder Stille. Hektische Flüge nach unten, Bewegung nach unten, kein Hin- und Herbewegen. Das wäre so ein klassisches Muster für Luftalarme. Bodenalarme lokalisieren, darauf aufmerksam machend, hier ist der Feind, hier ist der Feind, nach Verbündeten schreien, auch artübergreifend, und dann mit geballter Kraft gemeinsam zusammen viele kleine Vögel auf einen großen, ihn so lang zu nerven, bis er das Gebiet verlässt und woanders für Unruhe sorgt. Und jetzt aber noch die Bodenalarm mit in Betracht nehmen von Tieren, die sich unten auf dem Boden bewegen und das manchmal auch echt flink und schnell. Das ist eine komplexe Situation, weil das auch alles nie so nach Lehrbuchschema abläuft. Also mal hört man das hohe Zieh nicht, mal gibt es auch kein hohes Zieh. Mal ist der Alarm so deutlich in Babu gewesen in den letzten Jahren, dass wir wirklich über eine halbe Stunde lang gesucht haben von allen Seiten in der Krone und die Ursache nicht gefunden haben. Meine Vermutung war, es ist ein Waschbär da oben in irgendeiner Höhle drin, wo wir ihn einfach nicht sehen konnten. Die Vögel ihn aber gesehen haben, aber es bleibt ja dann am Ende eine Vermutung. Das heißt, wenn ich vielleicht ein paar dieser Erfahrungen gemacht habe, und mir ist es ja auch häufig passiert, dass ich nicht rausbekommen habe, was es jetzt nun wirklich war, sondern es einfach bei Vermutungen blieb, dass dann irgendwie was passiert im Hirn, so könnte ich es mir vielleicht erklären. Ach, ist jetzt gerade nicht so wichtig oder kriege ich sowieso nicht raus? Ja, irgendwie so könnte man das bezeichnen. Mein Wahrnehmen solcher Situation im Augenblick ist, da spielt sich ja genau vor uns gerade ein Drama ab, das dann aber auch kurz danach gleich wieder vorbei sein kann oder manchmal auch ein Happy End hat aus Sicht der Singvögel oder auf jeden Fall hat es ein Happy End, entweder aus Sicht der Singvögel oder aus Sicht des Greifvogels oder Marders oder Auslöser am Boden. Also da spielt sich ja reales Leben ab sozusagen und das wird auch noch in die Landschaft gebrüllt. Also ich bin ja ein Teil dessen, ich kann ja nicht also losgelöst von dieser Szene jetzt einfach weiteressen oder mein Gespräch weiterpflegen in dem Augenblick. Also eigentlich ist das einzig Sinnvolle, was ich dann tun kann, zumindest auch innezuhalten und rüberzuschauen und zu gucken, was passiert da, weil das sind kleine Peaks so, vor allem im Brutgeschäft, die fast täglich stattfinden, die so wie so eine Störung in das Alltagsgeschehen dieser Kleinwesen, die uns ja die ganze Zeit umgeben, existieren. Und die genauso zu ihrem Leben gehören, wie wenn wir ihren Gesängen lauschen, wenn wir sie beim Putzen oder beim Futtersuchen beobachten, beim Nistmaterial eintragen. Und bei all den anderen Verhaltensweisen, wo wir irgendwie einen leichteren Zugang finden dazu. Also ich finde es ganz anregend, die Ideen, Inspiration, Gedanken, die mir dazu kommen, weil das ja sozusagen gelebte Naturverbundenheit ist, wenn ich partizipiere oder empathisch dann sozusagen überhaupt erstmal wahrnehme und merke, ah, so funktioniert dieser Kreislauf hier an diesem Ort zu dieser Zeit, an diesem Tag. Und für mich geht es auch viel darum, genau so etwas mitzubekommen, ohne mich dann da einmischen zu müssen. Also ich muss da natürlich keinen Vogel retten, obwohl ich ganz ehrlich gesagt manchmal nicht anders kann und dann da schon auch allein durch meine Anwesenheit, wenn ich da neugierig reingehe, den Predator verscheuche und manchmal tun mir diese Jäger wirklich, wirklich leid, weil die auch Themen haben, mit denen sie sich alltäglich auseinandersetzen müssen. Aber was will ich damit jetzt sagen? Weil es ist natürlich schwer in Worte zu fassen, da diese Situation ganz, ganz eng mit Landschaft, mit Tageszeiten, mit so einer inneren Artenliste oder mit vier Spuren lesen, mit einem Wissen über die vorhandenen Arten an diesem Ort verbunden ist und gleichzeitig sich auch in einem sehr flexiblen, organischen, schnellen Zeitfenster bewegt und stattfindet und verändert. Also so ganz schnell ist wieder Normalität hergestellt, ganz schnell gibt es diese Peaks nach oben. Also da ist sehr viel Bewegung drin und das mit wenig visuellen Reizen, mit vielen akustischen Reizen. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich erinnere mich noch, wie ich für die Ohren, wenn man sich anfängt, überhaupt damit zu beschäftigen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an so die ersten Jahre, wo ich so richtig auf der Suche war nach Alarm, um das mal zu bestätigen, um zu wissen, ah, ist da wirklich was dran oder ist das alles nur eine schöne Geschichte, die Lust und Freude machen soll, sich mit dem gefiederten Volk und mit der umgebenden Landschaft zu beschäftigen. Wahrscheinlich bin ich an zig Alarmen vorbeigelaufen, die ich nicht wahrgenommen habe. Und ich will nicht wissen, was mir alles so durch die Wahrnehmung rutscht, im normalen Alltagsgeschäft auch heute noch. Was ich vielleicht damit sagen möchte, ist, erstens, mich macht es fertig. Ich kann mich so schwer konzentrieren. Die Geräusche werden so laut oder die Notwendigkeit, diese Dramatik in der Situation ist herzerweichend. Also das ist das eine, das kriege ich noch ganz gut verpackt. Und das andere ist eine Aufforderung oder einen Hinweis, wenn dein Ohr dir sagt, wenn dein Ohr Informationen empfängt und dein Verstand dir sagt, oh, das klingt aber aufgeregt, sich doch kurz die Minute, die 2 Minuten, die 3 Minuten und wenn du hast, mehr Zeit zu nehmen und hinzuhören und zu gucken, was passiert da gerade? Was geschieht dort gerade? Ich glaube, dass das dazu beitragen kann, uns auch sensibler zu machen für Situationen, in denen wir vielleicht gerade keine Vogelgeräusche haben oder wo das Thema Kommunikation, also komplexe Zusammenhänge draußen in der Natur zu verstehen, zu durchdringen oder zumindest in Ansätzen zu verstehen und zu durchdringen, noch schwieriger wird, weil wir eine komplett verschiedene Sprache sprechen, wie zum Beispiel mit Pflanzen. Ja, davon fühle ich mich auf jeden Fall noch himmelweit entfernt. Also, es ist für mich ein sehr bewegendes Thema, da ich sehr häufig schon Jäger auch beobachtet habe, die bei den meisten ihrer Jagdversuche keinen Erfolg haben. Also man könnte das ganz vereinfacht ausdrücken, man könnte sagen, die Beutetiere haben sehr viel mit dem Thema Angst zu tun an bestimmten Momenten. Ja, und dann gibt es dichtere Zeiten, wo das häufiger vorkommt und Zeiten, wo ich ein ausgewachsener, wacher Vogel zum Beispiel bin, wo das auch nur sehr selten passiert. Aber auf jeden Fall ist das als Pflanzenfresser oder ja, lass mal so stehen, als Pflanzenfresser, immer wieder gibt es Momente im Leben, vielleicht auch alltäglich, wo ich ganz wach werde und in mir vielleicht der Puls erhöht wird, eine Anspannung kommt, ach, falscher Alarm, und dann kann ich wieder weiterfressen. Und dann noch weniger Momente, wo es mich sozusagen zur Flucht zwingt oder zur Reaktion, zum Verstecken. Und auf der anderen Seite die jagenden Tiere. Ich habe mal einen Eisvogel beobachtet, der ist, glaube ich, 10, 12 Mal da abgetaucht, bevor er den ersten Fisch da rausgeholt hat. Oder noch dramatischer war der Sperber, der mit allen Tricks und Kniffs versucht hat, Schwalben vor der Scheune aus der Luft zu kaschen und es einfach nicht geschafft hat. Ich weiß nicht, wie viele Versuche er an dem Tag da gestartet hat, die wir mitbekommen haben, plus die uns durch die Lappen gegangen sind. Und dann war es nachher so dämmerig. Der Sperber flog immer noch. Ich meine, der saß da echt schon erschöpft. Der saß dann 10 Meter neben uns auf dem Scheunentor, guckte sich um und die Schwalben sind in den Nestern verschwunden. Und die Jagd schien vorbei, aber dann, Dämmerungszeit, kamen die Fledermäuse raus und er hat Tatsache noch 3-mal versucht, sich eine Fledermaus zu holen. Ohne Erfolg und ist dann hungrig nach Hause. Und ich weiß nicht, ob der Jungvögel hatte zu der Zeit. Entweder haben die richtig stark gehungert oder er oder sogar beide. Also dieses Thema Hunger ist in der Welt, muss so in dem Leben des Prädatoren sehr viel Platz einnehmen. Und jetzt haben wir aber noch eine dritte Gruppe, wie zum Beispiel Eichelhäher, die in beiden Situationen die in beide Situationen kommen, nämlich einerseits selber gefressen zu werden und andererseits auf die Jagd zu gehen und dann entdeckt, erkannt, gemobbt oder heimlich versteckend Riesenwellen auslösend sich dadurch die Wälder bewegen. Also ich glaube sogar, dass diese Gruppe fast noch größer ist als die anderen beiden Extreme. Weil es gibt viele, viele Tiere, die pflanzliche Kost und fleischliche Kost zu sich nehmen. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wenn du etwas über Alarme lernen willst, Alarme kennenlernen, Alarme wahrnehmen, dann ist diese Jahreszeit jetzt am allerbesten dafür geeignet. Warum? Weil diese Vögel erstens sehr, sehr verletzlich sind durch ihre Bindung zu den jungen Vögeln, durch ihre Bindung zu ihrem Brutplatz. Also sich sehr klein lokal aufhalten, in einem relativ begrenzten Radius, sich dann noch um ihre völlig unerfahrenen und auch unerschrockenen Jungvögel kümmern müssen. Und das Gleiche gilt ja wiederum für die Jäger, das haben wir jetzt schon ein paar Mal wieder wiederholt, die ja auch einen hohen Druck haben, hohe Notwendigkeit, ihre Jungtiere wiederum zu füttern. Also es ist ideal, diese Zeit. Und die Faktoren, auf die ich achten würde, um überhaupt die Wahrnehmung erstmal zu schulen, sind scharfe Warnrufe, die aus einer Stelle kommen, die nicht nach 10, 5 Rufen vorbei sind. Ja, wie bei der Mönchgrasmücke zum Beispiel dieses Kieselsteinschlangen, was auch teilweise als Kontaktrufe benutzt wird. Und wenn dann zusätzlich noch neben der Mönchgrasmücke noch ein Buchfink involviert ist, ein Rotkehlchen involviert ist oder eine Kohlmeise involviert ist, also noch andere Vogelarten, Amsel, Singdrossel, wer auch immer, also es sich um 2 oder 3 oder 4 Vogelarten handelt, die da heftig Alarm geben, das wäre der erste Moment, wo ich das Gespräch unterbrechen würde und sagen würde, warte mal ganz kurz und hinhören. Wenn ich einen Greifvogel irgendwo sehe, würde ich auch schauen, wie reagieren denn die umliegenden Vögel, weil die können sehr gut an der Körperhaltung ablesen, ob der jagend ist, dieser Greifvogel, oder nicht. Oder ich höre zu Momenten, wo ich eigentlich überall Gesänge hören müsste und wenn ich mich konzentriere, in weiter Distanz auch Gesänge höre, aber umgeben bin ich von einer unangenehmen Stille. Da würde ich auch Acht drauf geben, obwohl die Chance, dann den Auslöser zu sehen, der wahrscheinlich ein Luftjäger ist, also ein Luftvogeljäger ist, sehr gering ist, weil wenn die Stille da ist, ist der Vogel meist schon durchgezogen. Wenn das gepaart ist mit hohen Zieh noch, die meist ausgerufen werden, wenn Sichtkontakt besteht, dann ist die Chance schon etwas höher. Also könntest du dann sozusagen, wenn du anfängst, die ersten Alarme wahrzunehmen, dich in die Welt der Vögel zu versetzen, wie groß und wie heftig ist dieser Alarm, ist also immer abhängig davon, wie gefährlich das jahreszeitenbezogen für den jeweiligen Singvogel ist. Also wenn ich nicht gefressen werde, mein Nest nicht ausgeraubt wird, weil ich nicht am Boden brüte, sondern weit oben, wie so ein Kernbeißer zum Beispiel, werde ich wahrscheinlich den Marder unten auch wahrnehmen, aber ich werde da gar nichts zu sagen. Das interessiert mich einfach nicht, wenn er einfach nur durchläuft. Wenn er meinem Nest näher kommt, da wäre ich, glaube ich, ganz anders drauf. Und da fällt es mir jetzt einfach, warum kam ich auf den Kernbeißer? Der war nämlich auch bei diesem allerersten Alarm super involviert. Und ich habe es nicht gecheckt am Anfang, aber dann irgendwann ist mir klar geworden, ach, das muss Kernbeißer-Warnrufe sein. Also da waren wirklich so viele Vogelarten involviert. Also die Faktoren sind einerseits lokale Rufe, viele Arten, wie lange hält sich das, wie groß ist der Radius der Warnrufe und der da drum liegende Radius der Stille oder Aufregung und ab wann beginnen wieder Gesänge. Und das bewegt sich natürlich nicht super homogen kreisförmig, sondern ist sehr angepasst an die Landschaft. Manchmal ist es vielleicht eine Blase, manchmal nur so ein Halbmond. Es müssen natürlich auch Vögel da sein, die Reaktion zeigen können. Und das ist oft abhängig von Landschaft und natürlich von anderen menschlichen gegebenen Faktoren. Ja, also das wären so mal ein paar Grundeinstiegsmerkmale, auf die ich Acht geben würde. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt gehört habt und da rausgeht und in den nächsten 2, 3, 4 Wochen solche Muster wahrnehmt und Fragen dazu habt oder es vielleicht sogar aufnehmt und wir da in den Austausch gehen darüber. Das wäre wirklich großartig, weil wir dann auch, glaube ich, sehr, sehr viel lernen können, wie ihr hoffentlich raushören konntet. Bei meiner felsenfesten Überzeugung, es handelt sich hier um Marder, lag ich falsch, obwohl ich da wirklich schon sehr, sehr lange mit zu tun habe. Also es ist hochgradig komplex und gleichzeitig auch unglaublich spannend. Also Wahnsinn, Wahnsinn, was diese Tiere da draußen leisten. Und damit würde ich es belassen für heute. Also meinen tiefsten Respekt für euch Vögel da draußen und für euch Säugetiere. Ihr seid einfach wunderbare Wesen und seid jede Minute Aufmerksamkeit mehr als wert, die ich euch in meinem Leben gewidmet habe und viele, viele andere Menschen auch. Ihr seid uns wichtig. Viel Spaß da draußen. Nicht vergessen, innehalten und lauschen. Euer Vologe Paul.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vologe Paul.